ARD.
Die Zeiten von diplomatischen Fingerspitzen sind vorbei, wenn die eine Seite die Faust ballt, und das ist die russische Seite.
Das sagt Thilo Mark von Greenpeace zum Verhalten der deutschen Behörden gegenüber der russischen Schattenflotte.
Er warnt auf NDR Info vor einer Ölkatastrophe in der Ostsee. Dazu mehr am Ende unserer Sendung.
Ein neuer Report zeigt, die Ukraine gerät im Luftkrieg gegen Russland ins Hintertreffen.
Indien laviert zwischen den Großmächten, um seine Energieversorgung zu sichern.
Syriens Präsident al-Sharaa sucht die Nähe der USA.
Hallo, ich bin Thorsten Lange.
Und ich bin Milad Kupay. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 11. November um 16 Uhr. Die russischen Luftangriffe auf die Ukraine haben auch heute früh wieder Energieanlagen getroffen. Der Gouverneur der Region Odessa berichtet, ein Feuer sei ausgebrochen, Anlagen beschädigt worden. Russland scheint nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft militärisch erfolgreicher zu werden, richtig?
Ja, genau so sieht's aus. Gestern hat die Konrad-Adenauer-Stiftung zusammen mit Partnern ihren neuesten Monitor dazu veröffentlicht. Die Autoren dokumentieren seit Herbst 2022 jeden Luftangriff auf zivile Ziele. Diesem Report zufolge hat sich die Lage für die Ukraine im Luftkrieg im Oktober deutlich verschlechtert. Von den knapp 5.300 Drohnen, die Russland losgeschickt hat, konnten 80% abgefangen werden. Das ist der schlechteste Wert seit Anfang 2024.
Und Russland ändert anscheinend auch seine Angriffsstrategie.
Genau, die Zahl der russischen Drohnenangriffe ist etwas gesunken. Dafür hat die Armee wesentlich mehr ballistische Raketen abgefeuert. 108 waren es im Oktober und nur 15% konnten abgefangen werden. Im Sommer lag diese Quote noch bis zu 50%. Die Luftangriffe galten insbesondere ukrainischen Energieanlagen, also Kraftwerken, Umspannwerken und Gasspeichern. Die Autoren des Monitors schätzen, dass 60% der ukrainischen Erdgasproduktion zerstört worden ist.
Es gibt natürlich auch Angriffe der ukrainischen Streitkräfte auf russische Anlagen. Heute früh wurde zum wiederholten Mal die Stadt Saratow attackiert. Und nach ukrainischen Angaben wurden Anlagen des russischen Ölkonzerns Rosneft zerstört. Auch eine Ölraffinerie in der Stadt Orsk wurde angegriffen.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat heute die Front besucht. Er war in Cherson im Süden der Ukraine. Die Stadt liegt nur wenige Kilometer von russischen Stellungen auf der anderen Seite des Flusses Dnipro entfernt.
Strategie der Ukraine und ihrer Verbündeten ist es ja, zu verhindern, dass Russland weiter Öl exportiert und damit Geld verdienen kann. Ein Profiteur des billigen russischen Öls ist bislang Indien, das traditionell gute Geschäftsbedingungen nach Moskau unterhält, ohne sich allerdings politisch eng an Moskau zu binden, sondern eben möglichst einen eigenständigen Kurs zu fahren. Der wird für das Land immer schwieriger.
Ja, Indien spürt den Druck der USA. Die haben Sanktionen gegen russische Ölunternehmen verhängt und auch gegen alle diejenigen, die mit ihnen Geschäfte machen. Deshalb richtet Neu-Delhi seine Energiepolitik neu aus, wie unsere Korrespondentin Stefanie Markert berichtet.
Das ist die Zwickmühle, in der sich Neu-Delhi befindet. Mit Russland durch jahrzehntelange Freundschaftsverträge verbündet, will Indien auf der anderen Seite auch für Gutwetter in Washington sorgen, um endlich ein Handelsabkommen abzuschließen und die wegen der Ölimporte aus Russland auf 50% aufgestockten US-Zölle loszuwerden. Internationale Schiffstracking-Daten belegen, dass weniger Tanker russisches Öl nach Indien gebracht haben, und zwar schon im Vorfeld der Sanktionen gegen Lukoil und Rosneft. Dann zogen die Importe nochmal an, um im Dezember, so die Prognosen, deutlich zurückzugehen. Reporterin Sonal vom indischen Business-Sender CNBC TV 18 hat vor einigen Tagen Indiens Großkonzerne kontaktiert.
November 21st is the deadline now.
Der 21. November ist nun die Frist. Ab dann sollen die Raffinerien kein Öl mehr aus Russland annehmen. Oil India wartet auf ein Rechtsgutachten, denn ihr Anteil von 300 Millionen Dollar an einem russischen Ölfeld steckt wegen der Sanktionen fest. Die indische Oil Corporation hat mitgeteilt, sie werde sich an die US-Sanktionen halten und importiere bereits deutlich weniger aus Russland. Indiens Petrolchemie-Riese Reliance Industries will die Sanktionen und die Regeln der indischen Regierung respektieren.
Die 5 größten Raffinerien Indiens, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, hätten ihre Einkäufe aus Russland für Dezember gar ausgesetzt. Zusammen importierten sie 65% des russischen Öls für Indien. Heißt im Umkehrschluss, russische Ölkonzerne würden 2/3 ihrer Lieferungen an Indien verlieren. Dafür erreichen Indiens Einkäufe in den USA, im Irak, in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue Höchststände. Doch diese flexible Einkaufspraxis belaste Gewinnmargen und Inflation, schreibt die Tageszeitung The Hindu. Das verteure die Importe um 8-20%, heißt es in Indiens Medien. Indische Analysten erwarten, dass sich die Ölimporte aus Russland im Verlauf des kommenden Jahres erholen werden. TV-Weltreporterin Gita Mohan von India Today bewertet die Lage so.
Vor Ort ändert sich viel. Wir haben darüber berichtet, dass indische Unternehmen jetzt weniger russisches Öl kaufen. Das wird aber keinen Einfluss auf die indisch-russischen Beziehungen haben, denn Russland versteht, dass Amerika ein großes Problem für Indien darstellt.
Wird der Ukraine-Krieg nicht beendet, so bleibt das Dilemma. Sich zwischen den Großmächten behaupten und gleichzeitig 1,4 Milliarden Menschen mit Strom versorgen. Ein schwieriger Balanceakt für den Subkontinent.
Ein Bericht von Stefanie Markert. Ja, die USA sind weiterhin die einflussreichste Macht auf der Welt. Das weiß auch die neue Regierung Syriens, dessen Übergangspräsident al-Sharaa ist gestern Abend von US-Präsident Trump im Weißen Haus empfangen worden. Die Presse spricht von einem besonderen Treffen. Inwiefern das?
Es ist das erste Mal seit der Unabhängigkeit Syriens 1946, dass ein Staatsoberhaupt dieses Landes im Weißen Haus empfangen worden ist. Wir erinnern uns, der frühere Machthaber Assad war ein enger Verbündeter Russlands.
Und was wurde in Washington besprochen?
Donald Trump fand lobende Worte für al-Sharaa. Er nannte ihn einen harten Typen, der Syrien wieder auf die Beine bringen könne. Die US-Sanktionen gegen das arabische Land werden für weitere 180 Tage ausgesetzt. Sie sollen nach dem Wunsch der Trump-Administration ganz abgeschafft werden, doch dem muss der Kongress zustimmen. Syrien sagte zu, sich der Koalition gegen die Terrororganisation IS anzuschließen, allerdings nur politisch, nicht militärisch.
Nach Deutschland. Seit fast 10 Monaten liegt der Öltanker Eventin vor der Küste Rügens vor Anker. Es wird der sogenannten russischen Schattenflotte zugerechnet, mit der Russland EU-Sanktionen umgeht und den Krieg gegen die Ukraine finanziert. Wir haben heute früh schon darüber berichtet.
Ja, das Schiff war nach einem Maschinenschaden manövrierunfähig und unbeleuchtet auf Rügen zugetrieben. Der deutsche Zoll hat es dann an die Kette gelegt. Aber der registrierte Eigner hat Klage eingereicht und dieses Verfahren dauert. Über diesen Fall hat mein Kollege Stefan Schlag heute früh auf NDR Info mit dem Meeresbiologen und Schifffahrtsexperten Thilo Mark von Greenpeace gesprochen. Und er wollte wissen, wer ist eigentlich für die Sicherheit des Schiffes zuständig?
Für die Sicherheit zuständig sind aktuell die deutschen Behörden. Das Schiff liegt an einer Ankerkette und schwoit im Wind 6 Seemeilen vor der Küste Rügens. Und wenn man die Bevölkerung auf Rügen fragt und in Mecklenburg-Vorpommern fragt, was die am liebsten machen würde mit der Eventin, dann ist vollkommen klar, die muss da weg. Und das ist auch unsere Forderung, weil die Eventin liegt direkt in einem Naturschutzgebiet. Das heißt, wenn Öl auslaufen würde, wären die gesamten Naturschutzgebiete, die mit großem Kampf auch gegen das Landwirtschaftsministerium eingerichtet worden sind, die wären alle perdu. Das heißt, Schweinswale, tauchende Seevögel, fragile Unterwasserstrukturen wie seltene Sandriffe, seltene Steinriffe, das wäre alles betroffen. Und es ist nicht zu akzeptieren, dass jetzt nicht ganz konsequente Schritte gemacht werden, um dieses Problem zu lösen.
Der deutsche Zoll hat ja die Eventin an die Kette gelegt. Da gibt es ja diesen Rechtsstreit und solche juristischen Auseinandersetzungen, gerade wenn es um Seerecht geht, die können sich ja hinziehen. Aber warum berufen sich deutsche Behörden nicht einfach auf eine Notlage und die Gefahrenabwehr?
Das liegt am internationalen Seerecht. Und der Segen des internationalen Seerechts ist, dass es tatsächlich auch international gilt. Das ist aber auch gleichzeitig der Fluch des internationalen Seerechts. Jedes Schiff hat ein Recht auf friedliche Durchfahrt. Und auf dieses Recht berufen sich auch die Tanker der Schattenflotte. Und aktuell ist es auch aus meiner Wahrnehmung wirklich nicht mehr nachvollziehbar, aber es ist aktuell so, dass sich die deutschen Behörden nach wie vor schwer damit tun, einfach mal den ersten Move zu machen und zu sagen, diese Tanker sind veraltet, sie sind schlecht gewartet, sie sind unterversichert, sie haben zum Teil gar keine Flagge mehr. Die müssen jetzt an die Kette.
Nun frage ich mich aber trotzdem, jetzt liegt dieses Schiff da. Man sagt, davon geht eine Gefahr aus, kann sich da auch auf solche Simulationen berufen. Was würde denn passieren, wenn Deutschland einfach sagen würde, da schleppen wir das Schiff jetzt in den Hafen von Sassnitz, pumpen das Öl ab?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, man muss diesen Move einfach erst einmal tun und dann mal sehen, was passiert. Weil die Zeiten von diplomatischen Fingerspitzen sind vorbei, wenn die eine Seite die Faust ballt. Und das ist die russische Seite. Wenn wir uns anschauen, was in den vergangenen Monaten passiert ist. Es sind Unterwasserkabel zerstört worden. Drohnen sind von Schattenflottentankern aufgestiegen. Soldaten der russischen Streitkräfte sind an Bord dieser Schattenflottentanker. Die russische Marine, Fregatten begleiten die Schattenflottentanker durch den englischen Kanal. All das macht Russland und die deutschen Behörden kommen nicht wirklich aus dem Knick und lassen die russische Seite tun und machen. Und für uns nicht nachvollziehbar, wie das sein kann. Wir brauchen ganz dringend so einen Move, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, weil wenn es zu einer Ölkatastrophe kommt, dann wird uns das die nächsten Jahrzehnte beschäftigen.
Sagt der Meeresbiologe und Schifffahrtsexperte Thilo Mark im Gespräch auf NDR Info mit Moderator Stefan Schlag. Und das war Krieg und Terror. Ich bin Milad Kupay. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.